herzlich willkommen zu Grausonnen, eurem Podcast rund ums Thema mentale Gesundheit von Betroffenen, für Betroffene und alle Interessierten. Mein Name ist Charlene und das ist Mike.
Dobry dzień.
Und ja, manchmal ich schlüpfe in ein paar alte Egos. Das passiert manchmal einfach so.
Ist das dein alter Ego Olga?
Da.
Da, okay. Da. Das ist mir Chachi und Ostei.
Da. Okay, back to business. In dieser Folge sprechen wir über ein Thema, das uns alle täglich betrifft, aber über das viel zu selten wirklich ehrlich gesprochen wird. Und zwar geht es um das Thema Essen und Essverhalten. Wir wollen heute darüber sprechen, wie das Thema Essen und Essverhalten mit unserer Psyche, unseren Emotionen und unserem Selbstbild zusammenhängt. Zum Thema Selbstbild werden wir heute aber nicht ganz so detailliert eingehen, denn man könnte fast sagen, dass diese und die kommende Folge wie so ein Zweiteiler zu betrachten ist. Und wir wollen in dieser Folge viel mehr auf unser Essverhalten eingehen und in der nächsten Folge dann vor allem über das Thema Selbstbild sprechen. Also, wie immer, bleibt dran, es bleibt spannend und ich rede mich hier gerade um Kopf und Kragen. Ja, um das Thema gleich mal mit einer Hardcore-Beispielsituation zu eröffnen. Wir haben ja schon vor, ich weiß nicht, in irgendeiner anderen Folge auch mal oder öfter mal irgendwie raushängen lassen, dass wir ja immer so ein Skript haben, damit wir auch einen roten Faden in der Folge haben und uns nicht komplett verlieren. Und wir haben das Skript bzw. das Thema eingeleitet mit der Frage, warum Essen denn so ein emotionales Thema ist. Und mir ist vor ein paar Tagen tatsächlich etwas passiert, was sehr unangenehm war. Die Person hat sich auch sofort dafür entschuldigt und trotzdem hängt mir das immer noch sehr nach. Und zwar ging es darum, dass geklärt werden sollte, wie die Nachtischsituation an Weihnachten rund ums Festessen gestaltet werden soll. Und bei dieser Diskussion, es war nicht hitzig oder so, es war einfach nur eine Klärung, fiel dann der Kommentar, oh Gott, Madame könnte ja ein Kilo zunehmen.
Ungünstig.
Extrem ungünstig. Also ich habe mich sofort plattgefahren gefühlt. Ich war sprachlos. In meinem Kopf ging sofort die Palette los. Das ist übergriffig, das war nicht okay und. Und gleichzeitig war ich mundtot. Ich konnte nichts dazu sagen. Mhm. Und seitdem merke ich, dass ich richtig aufgewühlt bin. Ich merke eine gewisse Wut, ich merke eine Trauer, ich merke Scham, ich merke Schuld. Also ganz, ganz viel ist da los. Und ich glaube, damit ist die Frage, warum ist Essen ein emotionales Thema, auch direkt geklärt?
Definitiv, ja.
Denn also, in irgendeiner Art und Weise können solche Bemerkungen immer verletzend sein. Und ich finde das als Einstieg gar nicht verkehrt, direkt voll Karacho mit so einem Satz einzusteigen.
Auf jeden Fall. Dieses Beispiel, was du gerade genannt hast, jetzt aus deinem alltäglichen Leben, beweist halt einfach, dass Essen halt deutlich mehr als nur eine Nahrungsaufnahme ist. Es ist halt einfach ein Thema, was ganz, ganz viele Facetten hat und was sich in ganz, ganz vielen Bereichen auswirkt und worauf sich ganz, ganz viele Bereiche auch auswirken, oder? Was ganz viel mit einem machen kann. Und ja, gerade in unserer Gesellschaft mit den unterschiedlichen Bildern, die es da so gibt, ist Essen halt einfach ein Thema. Und ja, die einen beschäftigen sich mehr damit, die anderen weniger, wobei ich ehrlich gestehen muss, mir fällt so spontan kaum ein Mensch ein, den ich kenne, der mir nicht schon mal irgendwann irgendwas über sein Essverhalten erzählt hat. Also doch scheinbar irgendwie so das Thema Essen eine Rolle gespielt hat. Also solche Anmerkungen.
Könnte ich mir jetzt auch niemanden aus dem Ärmel ziehen.
Also ich weiß, dass ich beispielsweise mit meinem Bruder über sowas rede, mit von wegen, keine Ahnung, ich müsste mal wieder weniger futtern oder habe jetzt zu viel Süßkram gefuttert eine Zeit lang oder keine Ahnung, was so was in die Richtung kommt da schon. Und da fallen mir auch noch ein, zwei andere Menschen ein, wo ich am Rande immer mal solche Bemerkungen mitkriege, aber sich so richtig intensiv drüber unterhalten, macht man halt meistens nicht. Das ist so das.
Mit den wenigsten, würde ich sagen.
Ja.
Ja, ich glaube, es kommt tatsächlich drauf an. Also ich kann natürlich jetzt nur von meiner Seite aus sprechen.
Dafür sind wir hier.
Ja. Nein, also ich persönlich rede ziemlich offen über das Thema und ich habe auch den Eindruck, dass ich mit all den Menschen, die mir begegnen oder mit denen ich mich irgendwie austausche, auch sehr offen darüber spreche. Also dass ich auch von meinem Gegenüber eine sehr offene Haltung dahingehend habe, wo ich aber auch fast schon dann die Vermutung habe, dass es daran liegt, weil ich so offen damit umgehe und eine gewisse Sicherheit dadurch dann ja auch repräsentiere oder dem anderen dann irgendwie gebe, dass der sich traut, überhaupt was dazu zu sagen oder ehrlich zu sein, sich zu öffnen.
Ist auch so.
Ja, denke ich halt auch. Aber wenn ich so an meine Teenagerzeit zurückdenke oder so mit Anfang 20, ja, also Essen war, glaube ich, insoweit immer ein Thema, dass es halt irgendwie gerade für uns Frauen ständig mit Diät in Verbindung gebracht wurde. Also, oder dass man ständig damit konfrontiert wurde, die Begriffe gesund und ungesund, wo ich mich mittlerweile auch so gut wie es geht von verabschiedet habe und lieber von ausgewogen und unausgewogen spreche, weil Ernährung für mich auch immer ein Gleichgewicht sein sollte. Das ich natürlich nicht hinkriege, aber dazu später mehr.
Genau. Spoiler-Alarm.
Ja, aber ich gehe komplett mit, was du eben gesagt hast, dass Essen nicht einfach nur Nahrungsaufnahme ist, sondern ein emotional aufgeladenes Thema oder ein emotional aufgeladener Akt. Jeden Tag mehrmals müssen wir das machen. Wenn wir es nicht machen, dann wird es kritisch. So auf Dauer.
Ich glaube, so 30 Tage schafft man ohne.
Waren das wirklich 30?
Ich glaube, Flüssigkeit können wir so maximal 3 Tage irgendwas in dem Dreh. Und Essen schaffen wir 30 ohne irgendwie so.
Okay, bitte nicht ausprobieren.
Nicht nachmachen, genau. Außer, don't try this at home.
Außer ihr seid irgendein wahnsinnig gewordener Galileo-Reporter, der ein krasses Selbstexperiment machen möchte. Dann feel free, hast bestimmt ganz viele Ärzte um dich rum, aber bitte nicht im Privaten selber ausprobieren. Das können ich empfehlen, das ist nicht flau. Ja, also ich bleib jetzt einfach mal so bei dem Thema Teenager. Und also ich glaube, Thema Essen ist, da kommen ganz, ganz viele Sachen von meiner Seite aus zusammen. Mhm. Alleine schon, weil ich eine Frau bin und dahingehend auch ganz anders mit dem Thema Essen sozialisiert worden bin. Gar nicht mal so aus dem eigenen Haushalt, sondern vor allem durch die ganze Popkultur und wie eine Frau auszusehen hat und wie eine Frau sich zu ernähren hat und Co. Und dass eine Frau auch eigentlich prinzipiell lieber bei Dates und Co. sich lieber nur einen Salat bestellt, anstatt das zu holen, worauf sie Appetit hat, oder wenn sie Hunger hat, dann halt nicht richtig zu essen, sondern sich klein und schmächtig irgendwie zu halten und das halt eben dann auch auf dem Teller zu zeigen.
Yeah.
Und im besten Falle, wenn sie dann mal was anderes außer Salat bestellt, auch wirklich nur häppchenweise zu essen und den Großteil übrig zu lassen, damit der Mann das ja auch noch dann essen kann.
Klingt mega anstrengend.
Total. Also ich weiß, es gibt so Sachen, die würde ich definitiv auf dem ersten Date nicht essen. Döner zum Beispiel, da saust du dich nur mit ein. Damit kannst du einfach nicht gewinnen. Aber das würde ich halt heutzutage aus solchen Gründen nicht mehr essen. Früher hätte ich es nicht gemacht, aufgrund dieser ganzen schambehafteten Thematik. Ne? Du hast als Frau halt nicht sowas Fettiges oder sowas Opulentes zu essen und dich dann auch noch dabei schmutzig zu machen, das geht ja erst recht nicht, weil dann bist du ja gar nicht mehr attraktiv für den anderen und Co. Also da geht ja eine riesen Palette bei los.
Okay.
Und dann macht Essen halt auch gar keinen Spaß mehr. Und ich finde, man sollte bei einer Tätigkeit, die man jeden Tag mehrmals zu tun hat, schon den Spaß an der Sache nicht verlieren.
Wäre auf jeden Fall günstig. Mhm. Also gerade um das auch positiv zu besetzen.
Ja, Essen, also ich habe so viele rasende Gedanken gerade. Man merkt richtig, dieses Skript ist zwar da, aber hier drin ist Chaos, weil so viele Schnipsel und Ideen, was ich dazu jetzt sagen könnte. Und ich würde gerade von Thema A zu Thema J und von J zu P und wie auch immer springen.
Ja.
Wie immer halt mit ADHS.
Dann lass uns wie folgt vielleicht einsteigen. Also wir haben gesagt, Essen ist ein emotionales Thema. Es ist ein Thema, was dich als Frau natürlich nochmal ganz anders beschäftigt als einen Mann höchstwahrscheinlich. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch viele männliche Wesen da draußen gibt, die mit Essen auch so ihr Thema haben. Aber bei Frauen ist die Zahl, glaube ich, deutlich höher aufgrund dieser gesellschaftlichen Prägung. Das heißt, wir haben dieses Thema gesellschaftlichen Druck, was damit reinspielt. Dieses Bild, was wir ermittelt bekommen, was du auch gesagt hattest, so von Popkultur und Medien und allem drum und dran. Das wirkt sich ja aufs Essen mit aus. Aus eigener Erfahrung kann ich berichten, dass Essen für mich auch so ein Regulationsding teilweise ist. Also, ne, es gibt natürlich, der Klassiker, es geht einem kacke, man isst eine Tafel Schokolade. Dieses Bild, was jeder kennt. So, meistens auch weiblich besetzt in meinem Kopf tatsächlich, durch Filme und keine Ahnung was für Sachen.
Ja.
Meistens so immer nur, dass man Frauen in solchen Szenen sieht, die dann heulen, weil sie gerade verlassen wurden und dann eine Tafel Schokolade reinspachteln.
Ja.
Der Klassiker, ne, so dieses typische Klischeebild. Und ich kenne das aber auch von mir selbst, dass es mir kacke geht und ich mir dann Süßkram gönne. Zur emotionalen Regulation.
Wir werden ja auch ganz häufig, also ich rede mal so verallgemeinernd, ich und auch andere aus meiner Kindheit, die ich kannte oder wo ich es mitbekommen habe, wurden ja dann auch dahingehend erzogen, dass Süßigkeiten etwas Belohnendes sind oder dass Lebensmittel etwas Belohnendes sind. Und dazu habe ich letztens erst ein Video bei Insta gesehen, wie eine Frau eine Situation zwischen der Großmutter und der Mutter halt darstellt, wie die Großmutter heimlich Süßigkeiten für die Kinder mitbringt und das wohl schon zum wiederholten Male übergriffigerweise tut, weil die Mutter gesagt hat, sie möchte nicht, dass die Kinder so viel Süßigkeiten essen und dass die Kinder halt vor allem Süßigkeiten nicht mit so einer Art Belohnungssystem in Verbindung bringen. Und das hat die Großmutter halt nicht verstanden und daraus entstand dann halt eben dieser Diskussionspunkt. Und ich verstehe das total und ich finde das auch richtig wichtig, dass wir diese Ansichtsveränderung haben, dass Süßigkeiten oder dass Ernährung halt nicht immer mit etwas Belohnendem verknüpft sein sollte, weil wenn ich jetzt halt genau an diese Situation denke, die du ja gerade gesagt hast, so dieses, du fühlst dich schlecht oder du bist nicht gut drauf und du greifst sofort dann irgendwie zu was Süßem oder zu irgendwas zu essen, dann ist ja die Kette immer da, dieses, okay, jedes Mal, wenn es mir schlecht geht, dann muss ich mich irgendwie mit Essen wieder in ein gutes Gefühl irgendwie reinbringen. Und das ist ja eigentlich etwas, was man nicht als dauerhaften Skill oder Verhalten irgendwie für sich ja entdecken sollte, sondern vielleicht dann eher auf andere Dinge zurückgreifen sollte, wie man geht zum Beispiel an die frische Luft oder man bewegt sich anderweitig oder man macht irgendeine andere Tätigkeit. Also man kommt ins Tun. Ja, oder lässt auch vielleicht auch einfach mal das unangenehme Gefühl zu, die Trauer, die Wut oder sonst irgendwas. Also auch das, finde ich, geht da ganz oft mit rein, dass man dann Essen nicht nur als diese Art von Kompensation benutzt, um das nur wegzudrängen, sondern um sich abzulenken, sondern halt um diese Gefühle auch grundsätzlich nicht zu fühlen. Und dann wird das irgendwie so überdeckelt und jedes Mal, wenn du wütend bist, greifst du dann sofort zum Kilo Schokolade. Mhm. Okay, Kilo ist übertrieben gesagt, ne? Aber,
ja, aber wir wissen, worum es geht auf jeden Fall. Voll. Also ich finde, gerade das, was du auch genannt hast, das Beispiel ist ja auch ein schönes, was ich viel bei jungen Eltern oder Eltern um mich rum in den letzten 10, 20 Jahren wahrgenommen habe, so dieses wirklich zu versuchen, das, was sie gelernt haben, dieses Belohnungssystem mit Süßkram, du warst brav, hast was toll gemacht oder wie auch immer und kriegst was zu naschen, das bei ihren Kindern halt nicht mehr zu machen, ne? Eben aus den von dir genannten Gründen. Mhm. Und diese Verknüpfung einfach aufzubrechen und diesen Brauch zu brechen, den alle gewohnt sind, weil er erwiesenermaßen einfach nicht gesund ist. Ja. Es ist halt einfach nichts, was auf Dauer gut tut.
Und in meinem Kopf ist es halt auch so, dass du, wenn du das so verknüpft hast, auch gar nicht oder nur sehr schwer ein Gefühl dafür entwickeln kannst, wann Lebensmittel wirklich ein Genussmittel sind. Also zum Beispiel ja auch bei Alkohol, das Thema hatten wir in der letzten Folge auch schon so ein bisschen angeschnitten. Und ich glaube, je größer der gesellschaftliche Druck ist, eine Sache wahrzunehmen oder einer Sache nachzukommen, desto schwerer ist es für dich selber, ein authentisches Bauchgefühl zu entwickeln, was denn jetzt das Richtige sein könnte. Weil es ist ja absolut gar nichts falsch daran, hin und wieder mal Schokolade zu essen oder andere Süßigkeiten. Mediziner schlagen wahrscheinlich jetzt die Hände über dem Kopf zusammen, das ist wahrscheinlich genau wie beim Alkohol. Es geht aber nicht darum, ob es gesund oder ungesund ist. Wie gesagt, diese Begriffe habe ich nicht umsonst aus meinem Wortschatz in Verbindung mit Ernährung rausgeschmissen, sondern es geht darum, sich selber auch mal wirklich was Gutes zu tun. Und das tust du, wenn du hin und wieder mal ein Genussmittel zu dir nimmst, weil das okay ist. Mhm. Aber gar nicht zu wissen, wann du in den Genuss von einer Sache kommen kannst, wenn du ständig bei sofort aufkommenden Gefühlen, die irgendwie schlecht verortet sind, zu solchen Genussmitteln greifst, dann bist du ja immer dabei zu genießen und zu schlemmen. Und das ist ja nicht der Sinn von einem Genussmittel. Ein Genussmittel ist ja etwas, was du hin und wieder mal einbauen kannst.
Ja,
aber nicht
sollte so sein.
Täglich, also weder als im Sinne von, oh, jetzt habe ich diesen stressigen Arbeitstag geschafft, heute gibt es das und das als Naschi oder so, oder auch vielleicht sich daran zu orientieren, oh, so und so viel Zucker dürfte ich am Tag essen, dann darf ich auch jeden Tag so und so viele Haribos zum Beispiel essen. Ja. Das hat dann eben nichts mehr mit Genussmitteln zu tun.
Genau. Ja. Das ist einfach nur dieser Konsum, den wir halt gewohnt sind. Ne?
Ja.
Genau so ist es. Ja, auf jeden Fall. Ich finde einen ganz wichtigen Aspekt beim Essen auch das Oberthema unseres Podcasts, die mentale Gesundheit.
Meinst du etwa die Grauzone?
Ja, genau.
Oh mein Gott.
Das ist auch so ein Ding. Je nachdem, was man für einen Gemütszustand hat und wie es einem mental geht, wirkt sich das natürlich auch extrem aufs Essen aus. Mhm. Und auch andersrum. Es hat ja auch eine Wechselwirkung. Also ich kann ja auch mit Essen und mit Ernährung meine Stimmung und meine mentale Gesundheit beeinflussen.
Mhm.
Und da habe ich schon unglaublich spannende Dokus zu dem Thema gesehen, gerade mit diesem Thema Darm und so weiter, gibt es ja diese geniale Doku auf Netflix, über die wir uns mal unterhalten hatten, wie große Auswirkungen der hat und wie unerforscht dieses Gebiet auch noch ist und so. Und ja, von daher, gerade was mentale Gesundheit angeht, ist Essen auch nochmal ein ganz anderer Schnack, denn ich erinnere mich an Zeiten, wo ich schwer depressiv war und auch Essen dann wirklich ein Thema war im Sinne von Appetitlosigkeit, gar nichts mehr essen. Oder genau das Gegenteil, wie zu viel essen.
Mhm.
Also auch das ist dann ja eine emotionale Kompensation in dem Moment und sehr, sehr eng verknüpft mit dem Thema mentale Gesundheit.
Mhm.
Und das ist auch so ein Ding, wo es sich lohnt, finde ich, hinzugucken. Einfach wirklich hinzuschauen und das ein bisschen zu reflektieren und einfach mal zu beleuchten.
Und auch, es gibt so einen Begriff, der fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber also nicht selbstfürsorglich, sondern mit mehr Empathie und Selbstverständnis für sich in dem Moment auch zu agieren.
Mhm.
In dem Moment, wo du eine depressive Episode hast oder krank bist, egal welcher Art, also körperlich oder mental, und dem nicht nachkommen kannst, dich jetzt in die Küche zu stellen und ausgewogen zu kochen, also sprich dir die Zeit zu nehmen, in die Bewegung zu kommen, die Tätigkeit auszuführen und dann auch zu essen, da sich einzugestehen und zu sagen, das ist gerade nicht möglich und ich kann gerade nur die, weiß ich nicht, Terrine essen oder sonst irgendwie, ich kann gerade nur überleben. Ich kann gerade nur die Dinge tun, die mir irgendwie das Überleben sichern. Da halt empathisch mit sich umzugehen, finde ich, ist genauso wichtig. wenn man diese Dinge halt mit einbezieht.
Selbstmitgefühl war, glaube ich, das Wort, was ich dazu mal so gelesen hatte.
Kann gut sein, ja.
Auf jeden Fall empathisch mit sich selbst sein.
Ja.
Und da verständnisvoll und ja nett zu sich selbst sein und sich nicht selbst gleich deswegen zu haten.
Ja, ist ja so ein bisschen das, was ich auch meinte, was da halt so mit reinspielt, wenn es um das Thema Gesellschaftsdruck geht.
Mhm.
Wir hatten ja auch schon öfter das Thema Leistungsdruck generell ja irgendwie angesprochen und ich finde, dass auch dahinter ein großer Druck im Sinne der Leistung stecken kann,
mhm.
weil halt ein Bild davon existiert, wie man sich zu ernähren hat oder soll. Also natürlich gibt es viele wissenschaftliche oder wissenschaftlich fundierte Belege, die eine Richtung irgendwie vorgeben und die sagen, wie und wann und womit. Und dann gibt es ja noch zig andere, ich sag mal, Untergrundbahnen, die dir, was weiß ich, was viele Möglichkeiten und Ernährungsmythen und keine Ahnung was irgendwie noch mitgeben. Dann darfst du auf einmal kein Sonnenblumenöl mehr essen, dann darfst du auf einmal kein Rapsöl mehr erhitzen, dann darfst du auf einmal dies nicht, dann darfst du auf einmal das nicht mehr. Also aus Ernährung wird dann eine Wissenschaft, die du gar nicht mehr verstehen kannst. Es ist eine Wissenschaft, definitiv, aber sie sollte für uns als Otto-Normalverbraucher immer auch greifbar bleiben.
Das Problem dabei ist, glaube ich, einfach wiederum dieses Ganze im Sinne von, was einen die Leute alles verkaufen wollen. Also da auch wieder das System,
ja.
in dem wir leben, dass jetzt irgendein Influencer XY kommt und sagt, das und das ist jetzt der heiße Scheiß, das ist jetzt voll das gesunde Zeug und das müsst ihr euch jetzt kaufen und ballern, weil,
ja.
oh, ich habe ja ganz zufällig ein Produkt dazu. Oder das und das ist alles schlecht, ihr müsst stattdessen das und das nehmen und tralala.
Ja.
Ich glaube, das ist so ein Punkt, der da viel mit reinspielt und das einfach auch sehr, sehr unübersichtlich und schwer macht.
Ja.
Was ist nun wahr, was stimmt nun und was ist das, was wirklich gut für mich ist.
Und genau das finde ich halt echt problematisch, weil es sollte eigentlich nicht deine Aufgabe sein, ein Lebensmittel erstmal auf dem Grundkern recherchieren zu müssen, sprich dir ein halbes ernährungswissenschaftliches Studium aneignen zu müssen, um überhaupt die Inhaltsstoffe hinten auf dem Etikett verstehen und auch ins Verhältnis setzen zu können.
Ja.
Ne? Und das ist das, was ich meine mit diesen ganzen genau. Mythen. Also du siehst dann zwar, was draufsteht und du verstehst auch, wie das mit den Mengenangaben dann irgendwie zu lesen ist, aber du verstehst dann irgendwie nicht mehr, okay, warum darf ich das jetzt nicht mehr essen, weil dieses Öl zum Beispiel verwendet wird oder, also ich weiß nicht, ich finde es unfassbar anstrengend heutzutage, sich über Ernährung im Kopf zu machen, weil einem gefühlt ständig irgendwo vermittelt wird, das ist gesund, das ist ungesund, das darfst du essen, das darfst du nicht essen und das darfst du bitte nicht am 13. Dezember vor Mitternacht essen, weil sonst kommt der Teufel hoch. Also, das ist so anstrengend teilweise.
Total.
Und dann ja auch die ganzen unterschiedlichen Ernährungsformen, Low Carb, Keto, wie sie alle dann ja heißen. Nee, ich kriege teilweise wirklich allein schon Kopfschmerzen, wenn ich nur daran denke, wie komplex dieses Thema sein kann. Und wenn man dann daran denkt, du hast gerade diese wunderbare Doku angesprochen, dass manche Menschen nicht eine Wand vor sich haben, die es zu durchbrechen gilt, um sein Ernährungsverhalten umzustellen, sondern 5 oder 20, weil durch diese Doku oder durch, weiß ich nicht, wissenschaftliche Kenntnisse halt festgestellt wurde, dass ein gewisses Mikrobiom alleine schon von Grund aus dafür sorgt, dass du es schwerer hast, zum Beispiel abzunehmen, dass du schwerer hast, auf Zucker zu verzichten oder auch anfälliger für andere Erkrankungen körperlicher Natur bist. Dir wird es ja dann schon körperlich extrem schwer gemacht, weil du vielleicht in der Kindheit ein bestimmtes Essverhalten anerzogen bekommen hast und das im Erwachsenenalter nicht abgelegt bekommst.
Mhm.
Und gerade dein Mikrobiom sorgt ja erst dafür, dass du es gar nicht ablegen kannst. Das war für mich so ein Gamechanger, als ich das gehört habe bei dieser übergewichtigen Frau, dass sie wirklich im wahrsten Sinne nicht selber schuld ist, dass sie übergewichtig ist und auch die 20 Diäten, die sie hinter sich hat, alle erfolglos geblieben sind.
Ja.
So, das ist einfach, dass es halt wirklich einen medizinischen Hintergrund dafür gibt. Ja.
Total. Mal abgesehen von den ganz allgemeinen Punkten, die wir jetzt schon gut abgerissen haben. Wir haben ja in der letzten Folge angekündigt, dass wir über die Dinge reden wollen, die uns beiden ganz persönlich schwerfallen in Bezug aufs Thema Essen. Und ja, ich glaube, da gibt es eine Menge zu erzählen von unserer Seite, weil wir haben da so beide unsere speziellen Themen. Und
gibst du möchtest einfach nur, dass ich hier wieder Trauma-Bonding mache.
Das ist mein Ziel. Ich möchte dich heute wieder heulen sehen, Schatz.
Okay, das ist nicht schwer bei dem Thema. Nee, ja.
Ja, frage ich jetzt einfach mal so ganz konkret und gebe das Wort jetzt konkret an dich. Was ist dein Thema mit Essen? Meins kenne ich. Ich kann auch einsteigen, wenn du möchtest, aber du warst jetzt gerade so gut im Redefluss. Ich dachte mir, ich übergebe dir da jetzt einfach mal ganz kurz das Mikrofon bildlich. Und lass dich mal deine Geschichte mit dem Essen erzählen.
Ich war so gut im Redefluss, weil ich 1000 Themen gerade in meinem Kopf habe und gar nicht weiß, was ich zuerst sagen will oder kann oder soll. Gedanken überschlagen sich.
Ja.
Also ich bin gerade wirklich in dieser Folge sehr froh über das Skript. Ich glaube, sonst wäre ich jetzt schon bei einem Punkt, den wir, weiß ich nicht, gefühlt für eine Stunde später irgendwie angesetzt haben oder der inhaltlich jetzt noch gar nicht gepasst hätte. Mhm. Aber das ist auch wieder so ein ADHS-Ding. Du fängst mit einem Detail an, wo du eigentlich erstmal eine ganze Geschichte für hättest erzählen müssen. Und das fällt dir aber erst auf, nachdem du das Detail erzählt hast, weil du immer diese Umwege im Kopf hast. Und ja, diese Verrenkungen, die ich jetzt gerade gemacht habe, für alle, die den Podcast auch sehen, genauso fühlt sich das in meinem Kopf an. Zirkus Halligalli. Mhm. Komplett. Es ist ganz gut getroffen, weil hier auf dem Skript steht, Essen als Sicherheit. Mhm. Das beschreibt eigentlich sehr gut mein Essverhalten oder den Kern davon. Mhm. Ich glaube, meine erste bewusste toxische Erfahrung mit Essen hatte ich als Kleinkind, als eine Verwandte mich gezwungen hat, den Inhalt meines Tellers leer zu essen. Mhm. Und wir hatten die Situation, dass wir, wenn ich dort zu Besuch war, immer als Familie zusammen am Esstisch gesessen haben. Und es war dann so, dass die anderen beiden Kids schon aufgestanden sind, weil fertig waren und dann durften sie, weil ich halt zu lange gebraucht habe. Und ich hatte auf dem Teller Kartoffeln und ich glaube noch irgendwas anderes. Und für mich war es ganz, ganz wichtig immer, wenn ich schon irgendwas Gemüsemäßiges habe, vor allem Kartoffeln, dass ich unbedingt Soße brauchte. Yeah. Ich brauchte Soße, um die Kartoffeln dann mit der Soße zu zermanschen, so einen Brei entstehen zu lassen. Ich habe mir dann so praktisch mit der Gabel mein eigenes Püree gemacht und dann halt mit der Soße vermischt. Und das war mir aber nicht möglich, weil ich keine Soße mehr auf dem Teller hatte. Ich weiß gerade nicht mehr, ob Soße überhaupt noch verfügbar war oder ob sie generell an dem Gericht angereicht wurde. Mhm. Ich habe auf jeden Fall nur die Kartoffeln da irgendwie liegen gehabt und ich musste die Kartoffeln aufessen. Und das war für mich das Allerschlimmste, diese trockenen, papsig, mehlig klebenden Kartoffeln da essen zu müssen. Und ich habe da wirklich eine halbe Ewigkeit gesessen. Jeder kennt das Bild von dem Kind, das da auf dem Teller nur noch irgendwie rumstochert und so halb irgendwie abgestützt mit der Hand, den Kopf auf der Hand. Und also ich hatte, abgesehen von, dass ich keine Lust mehr hatte und völlig gestresst war, war es auch einfach ein echter Kräfteakt für mich, mir das da irgendwie runterzuwürgen, im wahrsten Sinne des Wortes. Bis dann irgendwann der Partner der Person gesagt hat, ey, lass das Kind jetzt mal aufstehen, die kotzt dir hier sonst gleich auf den Teller. Weil ich nämlich auch schon angefangen habe zu würgen.
Klar, bei furztrockenen Kartoffeln. Also.
Und ich habe als Kind halt auch das Problem gehabt, dass Gemüse für mich sowieso Gift, Gefahrzone, bloß nicht essen war.
Gibt vielen Kindern, glaube ich.
Und ja, für mich war das halt jedes Mal ein sensorischer Überforderungsakt, Gemüse vor allem gekocht zu mir zu nehmen. Mhm. Und mit Kartoffeln habe ich mich ja gerade irgendwie so noch arrangieren können durch die Soße-Thematik. Und als dann die Person gesagt hat, lass das Kind mal aufstehen und so, da bin ich dann auch sofort aufs Klo gerannt, weil ich gedacht habe, ich muss wirklich kotzen. Es ist dann nichts passiert, aber man hat dann Jahre später, wo ich das erste Mal in einem klinischen Aufenthalt war, gesagt oder die Vermutung gehabt, dass ich eine Emetophobie haben könnte. Mhm. Weil man halt irgendwie nicht zusammengekriegt hat, dass ich so unfassbar schlank und er auch im Untergewicht war und irgendwie mit dem Gemüseessen überhaupt nicht zurechtgekommen bin und auch generell ein Essverhalten hatte, was sehr atypisch war. Mhm. Man hat damals einfach noch keine Neurodivergenz in Erwägung gezogen, weil heute sehe ich das Thema Emetophobie bei mir gar nicht mehr. Mhm. Ich denke eher, dass mein Gefühl und Verständnis dafür, eine Übelkeit zu entwickeln, wenn ich Menschen sich übergeben höre oder sehe, ist ein ganz normales. Mhm. Also dieses abstoßende Gefühl oder halt das Gefühl zu haben, mitkotzen zu müssen.
Ja, das kennt, glaube ich, jeder.
Genau.
Ja.
Und die ganzen anderen Details, die in diese Erkrankung oder in diese Phobie mit reingehen können, wie zum Beispiel ganz akribisch darauf zu achten, dass das MHD richtig ist oder Dinge nicht zu essen, wenn sie überm MHD sind oder mit einzubeziehen, ob da jetzt eine trockene Stelle ist oder ob das zu lange an der Luft gestanden hat oder ob ich das mit dem essen kann und da habe ich mal eine schlechte Erfahrung mit Essen gemacht und so. Das hat für mich in dem Kontext, dass ich Autistin sein könnte, viel mehr Logik als mit der Emetophobie.
Ja.
Und mir wurde ja damals in der Klinik auch ja fast schon untergejubelt, eine Borderline-Persönlichkeitsstörung zu haben. Und auch da weiß man ja heute, dass das ja eher bei PatientInnen passiert, die eine Neurodivergenz nicht in Erwägung gezogen bekommen. Und dementsprechend bin ich da auch gar nicht unbedingt sauer auf die behandelnden Ärzte damals. Also die haben, glaube ich, mich auch 3 Wochen lang komplett falsch in dieser Klinik behandelt. Ich bin in Gruppen gesteckt worden mit anorektischen PatientInnen, mit Bulimie-PatientInnen. Und das war Gott sei Dank nicht so traumatisch für mich, wie ich es fast schon erwartet hätte.
Ja.
Auf jeden Fall prägend und lehrreich.
Mhm.
Und als sie dann praktisch um die Ecke gekommen sind mit, oh, wir haben jetzt die Erkenntnis, wir wissen jetzt, was sie haben. Sie haben da eine ganz, ganz seltene Phobie und deswegen sind wir da auch am Anfang nicht drauf gekommen. Mhm. Hat für mich erstmal ein bisschen oder einiges Sinn ergeben.
Klar.
Weil ich dieses Thema mit Übelkeit und nicht brechen wollen und ich unterbinde ja auch meinem Körper, mich zu übergeben, weil ich auch Angst davor habe, mich zu übergeben. Aber auch da weiß ich mittlerweile, dass das eigentlich einen ganz anderen Ursprung in meiner Kindheit hat und auch mit dieser sensorischen Thematik viel eher einhergeht, als dass es diese Emetophobie sein könnte.
Ja.
So, und ich glaube, hätte ich damals dieses Verständnis über Psyche und Neurodivergenz und mentale Gesundheit gehabt, wie ich es heute habe, dann hätte ich da auch damals schon viel, viel besser mit umgehen und auch den Ärzten was sagen können. Aber das war mein erster Klinikaufenthalt. Ich habe, glaube ich, gerade da, wenn es hochkommt, einen Monat Therapie gehabt, also diese probatorischen Sitzungen gehabt. Also da war überhaupt kein Wissensschatz irgendwie vorhanden. Und ich habe damals auch tatsächlich gedacht, dass diese Situation bei meiner verwandten Person eine Art klassische Konditionierung dargestellt haben, nämlich den Reflex an ein Verhalten zu knüpfen. Mhm. Das kennt man, ich glaube, die operante Konditionierung, das ist ja das mit dem Pavloschen Hund, was man kennt, mit der Klingel und dem Sabbern.
Ja.
Und von der These komme ich auch noch nicht so ganz weg.
Mhm.
Also da denke ich immer noch, das kann wirklich so gewesen sein. Und aufgebrochen habe ich das ja tatsächlich nur durch konstantes Expo-Training. Ich habe konstant immer wieder versucht, Kartoffeln zu essen. Ich habe auch teilweise versucht, Kartoffeln ohne Soße zu essen, bis ich irgendwann für mich festgestellt habe, ich mag Kartoffeln ohne Soße einfach nicht.
Ja.
Und es ist völlig legitim, mir mein Essen so zuzubereiten, wie ich es mag und wie ich es brauche.
Klar, voll.
Und da kommen wir wieder an den Punkt, dass gerade bei Kindern sich von Erwachsenen rausgenommen wird, sich immer über deren Grenzen zu stellen, immer vermeintlich es besser zu wissen. Und das fängt dann auch schon, finde ich, bei so Schritten an, wie dem Kind die Portion auf den Teller zu packen.
Mhm.
Bis zu einem gewissen Alter geht es ja gar nicht anders. Aber wenn das Kind anfängt, selbstständig werden zu wollen und da mitmachen zu wollen, dann sollte man dem auch nachkommen und das auch zulassen. Weil ein Kind kann nicht lernen, was zu viel oder was zu wenig ist, wenn es von Anfang an immer alles nur vorgesetzt bekommt.
Und gerade auch dieses Beispiel, was du nennst, dieses Erlebnis, was du da nennst, ist ja auch so ein Klassiker. Einfach dieses,
du isst, wird gegessen, was auf den Tisch kommt.
Genau, du isst, was auf dem Teller ist und du hast das aufzuessen. Das ist ja geradezu der Zwang dazu, dich als Kind zu überessen und über die Grenze deines eigenen Sättigungsgefühls hinauszugehen, was ja auch mein Thema ist.
Ja.
So, ne? Und von daher finde ich, ja, ist ein wichtiger Punkt, über den mal zu sprechen und diese Erfahrung einfach zu teilen.
Ja, also es ist für mich heute auch ganz klar, ich habe damals meine Nichte auch immer ermahnt, wenn sie da mit den Füßen unterm Tisch geschaukelt hat beim Essen, jedes Mal gesagt, hör auf damit. Und ich weiß auch heute, warum ich das gemacht habe, nicht im Sinne des Benehmens, wie es mir zum Beispiel beigebracht wurde, dass man still zu sitzen hat am Essenstisch, sondern weil es mich sensorisch einfach überladen hat. Ich konnte es halt damals nur noch nicht benennen. Aber ich weiß zum Beispiel auch heute, dass für mich das als Kind die Hölle war, still zu sitzen am Tisch und mich nur auf das Essen vor mir halt zu konzentrieren, wo ich doch eigentlich noch irgendeine andere Reizquelle gebraucht hätte.
Mhm.
Vielleicht hätte es schon gereicht, mir ein Ausmalheft mit hinzulegen oder ein paar Lego-Bausteine oder so.
Ja.
Aber dieses mit ADHS ein Kind da irgendwie hinzusetzen und zu sagen, du machst jetzt nur diese Tätigkeit, die unfassbar langweilig und unterstimulierend ist. Eigentlich kannst du da als Elternteil oder als Verwandter oder wie auch immer nur verlieren, weil du dem Kind eine Aufgabe gibst, die es nicht erfüllen kann.
Mhm.
Und da entsteht Frust auf beiden Seiten und das Kind lernt halt ein total toxisches Verhältnis auf der Ebene. Und für mich ist es auch heute noch schwer zu akzeptieren, dass es für mich fast schon notwendig ist, dass ich mir beim Essen vielleicht eine Serie angucke oder irgendwie Musik laufen lasse oder so. Irgendwas, was halt irgendwie noch eine andere Reizquelle darbietet.
Ja. Und gerade das auch, ne, wenn ich halt überlege, so klar, ich habe die Erfahrung auch sammeln dürfen, mit ADHS-Kleinkindern und Kindern mal am Tisch zu sitzen. Es ist, wenn man selber sensorisch total bereizt ist oder sehr empfindlich ist, und das bin ich nun mal einfach, es ist unglaublich anstrengend. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Ne? Also es ist so, man will essen und das Kind isst einen Happen, holt das nächste Spielzeug, springt auf, macht irgendwas anderes oder dann wird rumgesungen oder keine Ahnung was für Dinge.
Mhm.
Und das ist natürlich schwer auszuhalten, wenn du selber ein Nervengerüst hast, was so dünn ist wie ein Papier. Brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Und dass natürlich sich viele Menschen immer über dieses Verhalten des Kindes drüber hinwegsetzen und es zu etwas zwingen, ne, mit verbaler Gewalt, was auch immer, oder Körperlichkeit, whatever, dass das nur auf beiden Seiten für Frust sorgen kann und halt auch, das ist ja der Punkt, den man nicht vergessen darf, bei dem Kind ja auch ein ganz, ganz prägendes Erlebnis ist. Es hat ja ganz, ganz viele Spätfolgen.
Mhm.
Nicht nur bezogen aufs Essen, sondern auch bezogen aufs Vertrauen zu seinen Eltern, aufs Vertrauen zu Menschen generell.
Selbstwirksamkeit, Selbstbild, das geht da alles
ganz,
rein.
Ganz, ganz viele Punkte, die das berührt. So. Und von daher ist es da, finde ich, gut, dass man das heutzutage anders betrachten kann, da auch schon mehr Wissen dazu hat und viele Eltern davon auch wissen und das anders handeln.
Mhm.
Und ja, ist halt ein komplexes Ding einfach. Und
absolut.
Es ist, du brauchst halt Nerven aus Stahl, wenn du halt Kiddies hast, die halt am Essenstisch Halligalli machen wollen, spielen wollen, was anderes tun wollen.
Ja.
Und ich glaube, da erstmal als Eltern an diesen Punkt zu kommen, das zu akzeptieren, das anzunehmen, wenn man es selber ganz anders gewöhnt ist, ist natürlich nochmal ein Kraftakt.
Ja.
Aber ich glaube, wenn du das kannst, ist es dann auch irgendwo kann das auch was Befreiendes sein, was Heilendes sein, zu sehen, okay, ich mache es bei meinen Kindern anders,
ja,
arrangiere mich damit und es geht auch so auf diesem Weg.
Also was mir da auf jeden Fall noch zu einfällt, wie du das gerade beschrieben hast, diese Situation, also mal so ein bisschen ab von dem Thema gerade noch ein kleiner, wie nennt man das?
Gedankenschlenker,
ja,
oder so?
Ja, so in die Richtung. Ja. Nicht jedes Kind mit ADHS muss ja auch diese Hyperaktivität haben. Da war es gerade. Ich hatte gerade das Duracell-Häschen im Kopf, aber ich wusste den Begriff nicht mehr. Ich wusste plötzlich nicht mehr, wofür das H in ADHS steht. Genau. Und dementsprechend das Verständnis für diese Neurodivergenz kann komplett unterschiedlich ausfallen, weil die Erfahrungen von Eltern mit Kindern, die von ADHS betroffen sind, immer unterschiedlich ausfallen können. Und deswegen ist es da einfach wichtig, dass man sich über diese Störung austauscht und auch ein gutes Bild in der Gesellschaft davon entsteht, weil Kinder, glaube ich, nochmal ganz anders in der Präsenz damit sind als zum Beispiel ein Erwachsener.
Klar.
Weil da die Sozialisierung halt eben noch gar nicht vorhanden bis sehr, sehr dünn ist. Und also bei mir war das sowieso überhaupt niemals ein Thema. Das ist halt noch so komplett dieser Schnack gewesen von, es wird gegessen, was auf den Tisch kommt, es wird gegessen, wenn die Eltern das sagen. Oder es gibt so diese Regeln, wie du auch da zu sitzen hast und bla und Bindemregeln und was weiß ich was.
Kenn ich, ja.
Also schwieriges Thema auf jeden Fall. Und vor allem hat man halt auch nicht rumzujammern gehabt, wenn einem das Essen nicht geschmeckt hat oder so. Ne? Und genau da kommen wir zu einem Punkt, der für mich eigentlich mein ganzes Leben lang ein Riesenproblem ist und auch war.
Ja.
Und mit dem ich halt als Kind regelmäßig gegen eine Wand gefahren bin, weil ich bin dementsprechend ja einfach immer nur ein bockiges Kind gewesen. Und zwar geht es um das Thema Picky Eating oder Picky Eater. Ich weiß, dass viele Leute das heute auch teilweise so nutzen, um zu sagen, oh ja, wenn ich jemanden date, dann möchte ich kein Picky Eater, weil die denken dann, das hat irgendwas damit zu tun, so einen riesen Anspruch ans Essen oder sowas zu haben und dann irgendwie nur so ausgewählte Sachen zu essen. Aber darum geht es gar nicht. Ich habe mein Leben lang immer gesagt, ich bin Krüsch. So ein Begriff aus dem Norden, für die Leute, die das nicht kennen, das bedeutet einfach, dass man sehr wählerisch ist, weil ich gar nicht wusste, dass ich neurodivergent bin, dass ich ADHS habe und dass ich höchstwahrscheinlich auch Autistin bin und einfach einen sensorischen Overload erlebe, wenn ich Lebensmittel esse, die nicht meinem Geschmack nach sind oder zubereitet sind oder für mich zu verzehren sind. Und ich habe als Kind auch leider das Problem gehabt, dass ich von meiner Mutters Seite aus eine sehr einseitige Ernährung kennengelernt habe. Und wenn ich dann bei Verwandten war, war es eine sehr, muss ich leider so sagen, eine sehr ausgewogene Ernährung, die mir dann vorgesetzt wurde. Und das beinhaltete natürlich auch sehr oft gekochtes Gemüse.
Klar.
Und das ist für mich aber als Kind ein Riesenproblem gewesen. Nicht mal nur, weil ich es anders kannte, was für Autisten ja sowieso schon mal die Hölle ist. Da passiert irgendwas straight out of context. Das geht gar nicht, sondern weil ich mit gekochtem Gemüse einfach nicht zurechtkomme. Das geht einfach nicht. Also es gibt vielleicht eine Handvoll gekochter Gemüsesorten, wo ich auch heute sage, gar kein Problem, esse ich, aber auch nur, wenn es zum Beispiel gekocht, aber nicht gebacken ist. Und das ist das, was ich schon immer unter Krüsch verstanden habe, wo ich heute weiß, dass das einfach dieses Picky Eating ist, was in diese Neurodivergenz bei AutistInnen eben fällt. Und da fällt natürlich auch das Beispiel von eben mit rein, mit diesem Kartoffel essen müssen, obwohl ich keine Soße habe, weil ich hätte sie ja essen können, wenn es so gewesen wäre, wie es in dem Moment gebraucht und auch gewohnt gewesen war. Ist eine logische Kette, die für Autisten wahrscheinlich super sinnvoll ist und auch so, ja klar, macht Sinn so, ne? Für Außenstehende so, ja, was ist doch eine Kartoffel? Ist doch egal, wie du die isst.
Voll. Und das ist ja auch, also ich brauche mich ja bloß an Situationen zu erinnern, die wir beide miteinander erlebt haben. Ein simples Beispiel, diese Zeit, wo wir uns zum Frühstück am Sonntag unsere Brötchen in den Ofen geschmissen haben, immer das Rührei dazu gemacht haben, weil du das Brötchen auch nur in Kombination mit Rührei gerne gegessen hast. Und ich habe einmal versucht, das Rührei so zu machen, wie du es gemacht hast. Und es war einfach in der Konsistenz her das Endergebnis ganz anders.
Es hatte eine andere Farbe.
Oder hatte eine andere Farbe. Und das war halt ein Problem. So, und das kannte ich so noch nicht in diesem expliziten Ausmaß. Ich habe schon immer gesehen gehabt, dass du bei Essen natürlich ein Thema hast und da spezielle Anforderungen hast und auch nur eine gewisse Range hast an Dingen, wo du weißt, mit denen kannst du umgehen, die kannst du essen, mit denen fühlst du dich safe und so. Aber das war halt für mich dann so das erste Mal diese direkte Konfrontation wirklich mit diesem Thema. Und dann zu sehen, okay, alles klar, okay, dann lasse ich dich lieber das Rührei so machen, wie du es brauchst, damit ich es, ja, in Anführungsstrichen nicht verkacke. So,
ja, du kannst das ruhig so sagen, weil in dem Sinne, es ist nicht beleidigend gemeint, wenn man sagt, das ist verkackt. Mhm. Weil das passiert mir ja auch ständig, wenn ich mir dann ein Brötchen backe und wieder mal zu lange im Ofen liegen lasse oder sonst irgendwas. Und dann kommt da so ein Jamaika-Brötchen bei raus. Es ist einfach viel zu braun gebrannt. Mhm. Ist für mich super unangenehm, weil ich mir damit immer jedes Mal den halben Mundraum aufreiße. Und trotzdem esse ich es, weil ich dann nicht nochmal diesen zusätzlichen Zeitaufwand haben möchte. So wie es ADHD Texas gibt, gibt es auch ADHD Time Falses, was weiß ich, was wie man das nennen möchte. Also es ist wirklich höchst anstrengend, ADHS und Autismus in sich zu haben oder zu vermuten, weil man dadurch jeden Tag wirklich vor Hürden gestellt wird, die fast unüberwindbar scheinen, wenn man nicht ansatzweise irgendwie eine Richtung oder eine Tendenz hat.
Ja.
Und ich hab's gehasst als Teenager, wenn meine Mutter was gekocht hat und ich da gesessen habe, Beispiel Bolognese, und ich den ersten Happen genommen habe und gesagt habe, das schmeckt anders. Das irgendwie schmeckt das anders. Ja. Und meine Mutter dann wirklich eisern, wie sie nur sein konnte, gesagt hat, das ist so wie immer. Ich hab da nichts verändert. Das ist so wie immer. Das ist genauso wie immer. Und immer wirklich genau die gleichen Sätze. Ich sag, es schmeckt anders. Nein, das ist so wie immer. Es schmeckt aber anders. Nein, das ist so wie immer. Bis es irgendwann dann mal von ihr diese kleine Detailinformation gab. Ja, ich habe da so und solche Tomaten reingemacht. Ja, aber die kannst du eigentlich gar nicht schmecken. Oder ich habe da noch Gewürzketchup reingemacht. Das kann man doch eigentlich gar nicht schmecken. Das ist so wenig gewesen. Erzähl das meiner sensorischen Wahrnehmung, dass man das nicht merkt. Oder Blumenkohl. Ja, Blumenkohl ist komplett geschmacksneutral. Der schmeckt nach nichts. Ich probiere und nehme da sofort irgendwelche Geschmacksnuancen wahr.
Voll. Total.
Und das ist ständig so. Also ich habe das als Kind oder als Teenager ständig gehabt. Und gerade als Kleinkind, wenn du dann halt auch wirklich gar keine eigene Stimme hast und immer alles von oben herab irgendwie kriegst, meine Verwandte, wo ich auch das Kartoffelessen-Erlebnis hatte, die hat irgendwann, glaube ich, so ein bisschen Feingefühl dafür entwickeln können, aber auch nur ganz wenig. Und hat halt zumindest mal versucht, wenn es darum ging, dass Pizza gemacht wurde. Die wurde, glaube ich, fast jedes Mal, wenn ich da war, selber gebacken und natürlich auch mit viel Gemüse. Und da hat sie sich dann auf einen Kompromiss mit mir eingelassen. Da hieß es dann, okay, du magst die Paprika nicht, du magst die Fleischtomaten nicht, du magst dies nicht, aber such dir mal eine Sache aus und die packen wir dann auch nur auf deinen Teil der Pizza und das isst du dann auch so. Mhm. Und dann war auf meinem Teil der Pizza halt, weiß ich nicht, noch irgendwie Salami und Brokkoli. Mhm. Brokkoli war dann so mein Gemüse. Mhm. Und das ist heute auch tatsächlich ein Gemüse, was ich richtig, richtig gerne esse und was ich liebe. Und Brokkoli ist meiner Meinung nach komplett underrated. Aber gut, anderes Thema. Aber das war halt eine Herangehensweise, wie man halt mit mir als Kind hätte weiterhin üben oder arbeiten müssen, um mit diesen Sensory Issues halt irgendwie umgehen, lernen zu können. Für mich und aber eben auch als erziehungsberechtigte Person.
Musst du aber halt als Elternteil auch erstmal A, sehen, verstehen und dann Wissen dazu haben, ne? Wie du damit umgehst. Ja. Klar.
Und ich glaube, bei meiner verwandten Person, da war das halt so, dass sie halt gesehen hat, okay, da ist ein Essverhalten von mütterlicher Seite, was so komplett das Gegenteil von dem ist, was wir hier zu Hause haben. Wie kriegen wir das irgendwie hin? Weil Charlene ist super regelmäßig hier, das irgendwie anzupassen, ohne das Kind ständig zu überfordern. Weil anders kann ich mir nicht erklären, dass irgendwann diese Kompromissgelage angefangen haben. Ne, weil ich, da, wie gesagt, Gemüse war eigentlich Standard auf dem Speiseplan und ich hätte im Prinzip nie was mitessen können, wenn man da nicht angefangen hätte, irgendwelche Lösungen zu suchen. Und das Einzige, was ich tatsächlich aus der Klinik für mich heute noch mitnehmen konnte im Sinne der Emetophobie-Geschichte, ist das Expo-Training, sich zu sagen, okay, mit welchen Lebensmitteln habe ich Schwierigkeiten und wie kann ich irgendwie lernen, damit einen Umgang zu finden. Das ist wie in jedem Expo-Training, nämlich sich regelmäßig daran tasten, in verschiedenen Szenarien, sich immer wieder dieser Angst zu stellen und auch herauszufinden, ist es eine Angst, die ich da irgendwie habe oder ist es halt dieser Issue, dieser Ick, diese Sensorik, die ich da einfach, ne, mit diesem matschigen Gemüse, das kriege ich einfach nicht hin und will ich das auch hinkriegen. Mhm. Also es gibt auch Sachen, wo ich einfach sage, ja, ich habe auch gar kein Bedürfnis dahinter, das mögen zu wollen. Mhm. Und dann gehe ich dem auch nicht weiter nach.
Klar, man muss ja auch nicht alles mögen, mal davon abgesehen. So,
richtig. Also. Und für mich reicht es tatsächlich, wenn ich weiß, okay, es gibt, keine Ahnung, die 4, 5 Gemüsesachen, die esse ich vielleicht, weiß ich nicht, die Sachen esse ich nur gekocht, die anderen esse ich nur ungekocht und mir damit dann zu versuchen, einen ausgewogenen Speiseplan irgendwie zu entwerfen, dem ich dann nachkommen würde, wenn ich könnte.
That's the point, wenn du könntest. Ne? Also dieses, das ist ja auch so ein Ding bei dir, so mit diesem Essen zubereiten oder abwechslungsreich mal zu essen. Du hast halt immer so Phasen bei gewissen Sachen, ne, die du gerade essen kannst und dann vergeht dir der Geschmack daran und dann kannst du das gar nicht mehr essen und musst dann wieder auf ein nächstes Gericht umschwenken. So. Ja. Und ich finde das halt so crazy, weil ich das halt jetzt, ohne einen Namen zu nennen, aus meiner Verwandtschaft auch kenne, mit einem mir nahestehenden Menschen, der als Kind, ich glaube 3 Jahre, nur Toastbrot mit Frischkäse gegessen hat.
Das finde ich, als ich das gehört
habe, für mich. Zu jeder Mahlzeit.
Ich habe das gehört, für mich war sofort klar, Neurodivergenz. Ich brauchte nichts anderes über diesen Menschen wissen.
Ist ja mittlerweile auch bestätigt.
Ja, ja.
Aber das Ding ist halt.
Ich fühle mich auch bestätigt.
Genau. Es ist halt so dieses Ding, es schreit einfach nach Neurodivergenz.
Totally, ja.
Aus heutiger Sicht und mit heutigem Wissen. Mhm. Und damals war es halt einfach nur komisch. So, ne?
Ja. Weil man es ja auch wahrscheinlich nicht kannte. Also ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass die eigenen Eltern dann Freunde oder Verwandte hatten, wo die Kinder sich genauso verhalten oder dass man weiß, ey, es gibt da eine Störung, die begünstigt so ein Verhalten.
Mhm. Ja.
Gar kein Thema damals gewesen.
Also gerade, klar, vor 30 Jahren.
Ja.
Das ist halt einfach so ein Ding, ne?
Lüge. Ja.
Ja.
Genau. Also das ist auf jeden Fall ein Problem. Und was natürlich auch das Problem darin ist, ist, dass ich habe es eben schon gesagt, ADHS und Autismus zu haben, ist, glaube ich, die Kombination, die sich am wenigsten verträgt.
Mhm.
Weil es ist das Bedürfnis, Routine und Struktur zu haben, komplett eingerissen von einem System, das Flexibilität und Freiheit haben möchte.
Mhm.
Dass das irgendwie schwer umzusetzen ist im Alltag, ist, glaube ich, selbsterklärend. Und ich merke das auch jedes Mal. Sobald ich ein Gefühl von Routine bekomme, von Regelmäßigkeit, kommt sofort irgendein D-Zug von links, der das komplett einreißt. Und dann funktioniert wieder gar nichts.
Mhm.
Und ich hasse es.
Yeah.
Und was natürlich jedes Mal dann in so einer Phase passiert ist, du hast es vorhin auch schon angesprochen, Essen und Kompensation. Also ich will gar nicht wissen, wie oft ich wirklich zu irgendwelchen Süßigkeiten im Alltag greife. Aber für mich ist Kompensation durch Essen ein Riesenproblem, weil ich halt natürlich wie die wenigsten zu Karotte, Apfel und was weiß ich was greife, sondern zu Schokolade, Chips und Keksen oder zu anderen Fertiggerichten. Das ist ja auch so ein Problem. Und ich weiß gar nicht, wo ich da jetzt am besten anfange, um das irgendwie ordentlich reinzubringen, weil funktioniert das eine nicht, dann kriege ich es einfach nur hin, mich irgendwie mit TK-Pizzen über Wasser zu halten. Bestes Beispiel, letzte Woche gab es, glaube ich, 4-mal die Woche Pizza.
Mhm.
Und ich habe selber schon gemerkt, ey, ich kotze gleich von so viel Pizza die Woche. Aber es ging halt irgendwie auch nicht anders, weil ständig so viel im Alltag passiert ist, dass ich nicht mehr die Kraft und Energie hatte, um mich auch nur eine halbe Stunde hinzustellen und zu kochen.
Letzte Woche war auch einfach verdammt anstrengend. Ja. Also es war einfach, ging ja nicht nur dir so, ne? Wir hatten da ja so 2-3 Tage am Stück begonnen mit der Aufnahmesituation der letzten Folge, die einfach unglaublich komplex und fordernd war, emotional wie körperlich, konzentrationstechnisch und so. Und dieses Pensum hat sich dann ja 3 Tage durchgezogen.
Es ging einfach nicht. Die Woche war gefühlt wie ein ganzer Monat.
Ja. Es war zu viel Pensum und steckt heute noch in Knochen. Das merkt man einfach.
Genau. Ja. Und auch, dass ich vorhin diesen wunderbar schlauen Satz gesagt habe, von wegen, dass man Süßigkeiten als Genussmittel nutzen sollte und dass man sich auch nicht selber ständig selbst belohnen sollte mit Süßigkeiten. Das ist ein super Ansatz und ich würde mir wünschen, dass ich das selber auch hinkriege. Aber erst vorgestern war das, hatte ich ein Einkaufserlebnis. Es war grauenhaft. Es hat mich so viel Löffel gekostet. Es hat mich so gestresst, dass ich mir im Rewe-Einkauf nur gedacht habe, komm, heute gönnst du dir auf jeden Fall zur Belohnung. Da haben wir es wieder.
Mhm.
Marzipankartoffeln.
Mhm.
Und um das Beispiel von ganz am Anfang mit reinzubringen, ich habe mir diese Marzipankartoffeln ganz bewusst geholt, wie gesagt, zur Belohnung.
Mhm.
Eigentlich ja nicht so gut, haben wir ja gerade drüber gesprochen. Und was passiert? Ich habe am Anfang der Woche diesen Satz an den Kopf geknallt bekommen von wegen, Madame könnte ja 1 Kilogramm zunehmen. Und ich kann diese Marzipankartoffeln nicht ohne schlechtes Gewissen essen.
Mhm.
Weil ich mir denke, du hast sowieso gerade irgendwie das Gefühl, du wiegst zu viel, du bist zu dick oder du wirst zu dick, du naschst zu viel, du machst zu wenig von Dingen, die dir eigentlich gut tun könnten und jetzt wolltest du dir eigentlich nur was Gutes tun, das willst du aber irgendwie ständig, weil du ständig von irgendwelchen Sachen so gestresst oder ausgelaugt bist oder entkräftet oder da macht dich irgendwas wütend und du brauchst irgendwie eine Kompensation, um dich wieder runterzukriegen oder du bist unterstimuliert, wie ja gefühlt den ganzen Tag in deinem Leben mit ADHS und war es da der erste beste Dopamin-Booster? Süßigkeiten.
Zucker.
Es ist ein Teufelskreis, aus dem ich gefühlt nicht mehr rauskomme. Und da kommt auch wieder das Thema mit der Dokumentation wieder so gut. Ich habe, wie eben ja schon erwähnt, in meiner Kindheit von mütterlicherseits ein Essverhalten beigebracht bekommen, das extrem unausgewogen war. Das heißt, mein Mikrobiom ist schon aus Kindertagen eigentlich für die Tonne.
Mhm.
Und das bisschen an Erlebnissen bei meiner verwandten Person, das konnte das nicht aufwiegen. auf gar keinen Fall, ist viel zu wenig gewesen. Mhm. Das heißt, es kommen so viele Säulen zusammen, dass ich es eigentlich fast nicht schaffen könnte, mein Essverhalten zu verändern.
Und super schwer halt.
Richtig, richtig. Und ich habe mit den ganzen Schwierigkeiten, die ich habe, Depressionen, Angststörungen, vielleicht ja auch nicht, weil ich Autistin bin, keine Ahnung, Autismusverdacht, ADHS, Endometriose und was, es kommt so viel Schwachsinn an Krankheiten ja einfach schon mal bei mir zusammen. Durch den ganzen Alltagsstress und was weiß ich was noch alles, ich bin komplett überfordert mit der Thematik, zu sagen, ich nehme mich jetzt auch noch der Thematik an mein Essverhalten in ein ausgewogenes zu verändern. Schaffe ich nicht. Mhm. Ich schaffe es nicht, ich habe es ganz, ganz oft versucht und ich glaube, so oft wie Menschen versuchen mit dem Rauchen aufzuhören, habe ich in meinem Leben versucht, mein Essverhalten umzukehren und zu verbessern.
Ja.
Und ich scheitere jedes Mal kläglich. Und ich habe tatsächlich, genau wie bei vielen, die mit dem Rauchen nicht aufhören oder es nicht schaffen aufzuhören, das Gefühl, je häufiger ich scheitere, desto exzessiver wird dann mein Konsum nach Zucker und Fertigprodukten.
Ja, finde ich spannend. Also weil gerade jetzt, wo du auch dieses Thema Rauchen mit benennst, das ist ja auch so ein Ding. Ich habe früher auch geraucht, viele, viele Jahre, also über die Hälfte meines Lebens. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob ich jetzt seit einem Jahr oder seit 2 Jahren nicht mehr rauche. Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Ich weiß ja aber, du hast ja auch mal geraucht, eine ganze Zeit lang, vor vielen, vielen Jahren aufgehört. Und wenn ich ein was aus Erfahrung weiß, dann ist es so dieses eine Sucht durch eine andere ersetzen. Das ist ja ein Thema, was, glaube ich, so ziemlich jeder Mensch schon mal in seinem Leben erlebt hat. Höre ich auf mit Rauchen, esse ich mehr oder nasche ich mehr? Oder stelle ich das Naschen ein, mache ich irgendwas anderes wieder mehr? Oder Menschen, die exzessiv Sport betreiben oder wie auch immer. Irgendwie suchen wir uns automatisch Dinge, mit denen wir Stress kompensieren und selbst therapieren, in Anführungsstrichen, ist ja auch so ein Thema, was ganz, ganz oft gerade mit ADHS in Verbindung gebracht wird bei Jugendlichen.
Da ist noch ein viel, viel größerer Punkt. Filter, Selbstmedikation.
Ja,
ich habe 7 Jahre lang geraucht und bin jetzt in 2 Monaten bin ich 8 Jahre rauchfrei. Könnt ihr ja selber ausrechnen, wenn ich jetzt 30 Jahre alt bin, wann ich mit dem Rauchen angefangen habe. Ich habe exzessiv Alkohol getrunken. Ich habe eine ziemlich heftige Cannabis-Erfahrung gemacht und ich habe, glaube ich, 1 Jahr oder 2 Jahre, nachdem ich mit dem Rauchen aufgehört habe, auch aufgehört, jeglichen Alkohol zu trinken. Mhm. Und ich habe irgendwann in den letzten Jahren den Moment gehabt, wo ich mir so dachte, ey, ist schon irgendwie komisch, dass du nicht mehr arbeitest und es dir gefühlt immer schlechter und immer schlechter geht. Also der große Stressfaktor ist doch eigentlich raus. Warum geht es dir denn jetzt auch nicht nochmal besser? Mhm. Irgendwie hat das keinen Sinn ergeben. Bis mir dann irgendwann klar wurde, natürlich, wenn du jetzt auf einmal weißt, dass du eine Entwicklungsstörung hast und dich selber komplett neu kennenlernst und auch deine Trigger komplett neu kennenlernst und die ganzen Sinneseindrücke neu zu verarbeiten verstehst, das ist Arbeit, das ist teilweise auch eine Identitätskrise, die man da erleben kann, habe ich ja auch. Und vor allem ist es gerade in Bezug aufs Rauchen und Alkohol Filter, die mir fehlen. Mhm. Ich nehme meine Sinneswahrnehmung ja jetzt noch viel, viel intensiver war, als ich es getan habe, als ich getrunken und vor allem geraucht habe. Weil das Trinken, das habe ich ja nicht alle halbe Stunde oder Stunde gemacht, mit dem Rauchen aber schon. Mhm. Und ich finde, man merkt es als Raucher jedes Mal dann, dass Rauchen auch nach Jahren noch einen Impact auf den Körper hat, im Sinne von sich vielleicht berauscht zu fühlen. Wenn man zum Beispiel gerade aufgestanden ist oder wach geworden ist, sich eine Fluppe reinsteckt und diesen Nikotinflash erlebt, dass einem so kurz mal irgendwie schwummrig, schwimmelig irgendwie wird, dass man kurz wach gilt. Und diese Kette rauszuziehen, zu sagen, okay, ich habe jetzt keine Filter mehr, ich habe nichts mehr in meinem Leben, was die Sinneswahrnehmung irgendwie unterdrückt, macht es noch viel sinnvoller, dass ich trotz nicht mehr arbeiten immer noch mich kränker und erschöpfter und belasteter fühle. Und tatsächlich haben das auch schon Wissenschaftler, Ärzte und Co. halt auch bestätigt, dass Leute, die ADHS haben und keine Medikamente bekommen, sich durch Alkohol oder andere Drogen selbst medikamentös einstellen.
Ja.
Und da ist Zucker, denke ich, mein letzter...
Ja, das ist noch irgendwie so ein Ding, womit du, kompensierst, womit du halt irgendwie was abfängst.
Genau, das ist so der letzte selbstmedikamentöse Ansatz, weil als ich Elvanse genommen habe, ich hatte Appetitlosigkeit, aber ich hatte nicht mal mehr das Bedürfnis, so viel Zucker und Co. zu essen.
Ja. Ja, auch so ein Punkt. Appetitlosigkeit würde ich mir echt unglaublich gern wünschen.
Ja, glaube ich, wenn ich mir das manchmal so angucke oder anhöre, wie wenn du von deinem Essenspensum, muss man es ja eigentlich nennen.
Genau.
Täglich also, so erzählst.
Das ist wirklich so ein Punkt, gerade was Ernährung, was Essen angeht. Wir beide könnten da, glaube ich, gar nicht konträrer sein, wenn man das so nimmt. Bei mir ist ja statt Picky Eating ist mein Thema eher das, dass ich generell sehr gerne esse, grundsätzlich schon mal. Ich mag Essen gern, ich koche super gern, ich probiere gern unterschiedliche Gerichte aus und Co. Wenn die Zeit dafür da ist, auch so ein Ding, je weniger Zeit man hat, desto unausgewogener ernähre auch ich mich natürlich mit irgendwelchen Fertigsachen dann mal.
Mm.
Aber ja, mein Thema ist schon seit geraumer Zeit, gerade dieses Ding, so ein mangelndes Sättigungsgefühl ganz oft zu haben.
Mm-hmm.
Ich bin natürlich auch ein Mensch, ich meine, klar, man merkt es ja an unseren Unterhaltungen, die wir auch immer hier führen, dass ich sehr, sehr viel hinschaue und versuche, Ursachen zu finden, woran liegt es denn jetzt, dass ich schon wieder Hunger habe. Und ich weiß, es ist ein Kompensationsmechanismus und alles drum und dran. Und dann denke ich so dran, okay, wir machen jetzt seit August diesen Jahres diese Podcast, also seit August letzten Jahres, muss ich jetzt sagen.
Ja, wir nehmen ja gerade im Dezember auf, aber es ist ja erst im Januar veröffentlicht.
Genau. Okay. Und machen ja seitdem diese Podcast-Produktionen alles drum und dran. Und es ist natürlich viel Arbeitspensum, was da aufkommt, viel Stress und Co., wo ich denke, okay, das wird da definitiv mit reinspielen in diese ganze Situation. Und es ist aber so, zwischendrin habe ich ja hingekriegt, ich weiß jetzt gar nicht mehr, welcher Monat das war, aber ich habe es irgendwann mal einen Monat gehabt, wo ich geschafft habe, wieder drauf zu achten, wann ich sowas wie ein Sättigungsgefühl haben müsste, indem ich darauf geachtet habe, wann fühlt sich mein Bauch etwas gespannt an nach dem Essen.
Mhm.
Und das habe ich dann gemerkt, dass das manchmal schon nach einem Teller einer Portion von Essen XY war, wo ich sonst aber, keine Ahnung, noch einen Teller und noch einen Teller esse und dann drei Teller esse, eine riesengroße Plauze dran habe und denke, ich muss jetzt mal aufhören zu essen, weil ich fühle mich zwar nicht satt, das Sättigungsgefühl fehlt, aber ich sehe ja und spüre auch an meinem Körper, dass es eigentlich schon viel zu viel ist, was ich mir hier reingezwängt habe. Und gerade jetzt auch letzte Woche mit diesem ganzen Stress und allem drum und dran, Schlafmangel ohne Ende, viel zu früh wach sein, wenn ich früh um 5 wach bin, esse ich natürlich meine erste Mahlzeit nicht erst mittags, sondern esse dann halt um 8, um 9 mein Frühstücksmüsli.
Ja.
Hat dann um 11, um 12 wieder Hunger, um dann meinen Mittag zu essen. Da esse ich dann auch eine richtige Mahlzeit, bis ich satt bin. Krieg dann aber um 3, um 4 schon wieder Hunger und muss dann vielleicht um 9, um 10 nochmal essen. Das heißt, ich esse dann 4 Portionen von irgendwelchen Dingen, wo die Sachen, die ich mir koche, an sich auch recht ausgewogen sind. Auch mit viel Gemüse und Co. und allem drum und dran.
Mhm.
Da achte ich ja auch seit vielen Jahren sehr bewusst drauf. Aber die Menge, die ich dann einfach reinballer, die macht halt was. Und das merke ich auf ganz, ganz vielen Ebenen. Merke ich halt, gerade mit dieser Gewichtszunahme, die ich so innerhalb des letzten, sage ich mal, so halben, dreiviertel Jahres verzeichnen kann, merke ich das am Schnarchen in der Nacht, was natürlich die Qualität nicht verbessert, weder meines Schlafes, noch wenn ich bei dir schlafe, deines Schlafes, überhaupt nicht geil. Da jetzt aber auch noch zu wissen, ich hatte ja vor kurzem noch ein paar Untersuchungen wegen dieser ganzen Geschichte, auch mit dem Schnarchen und Co., bin ich ja jetzt auch schon länger dran, da dann halt jetzt auch zu wissen, okay, ich habe einfach seit geraumer Zeit extrem angeschwollene Schleimhäute in den Nasennebenhöhlen, die auch auf meinen Augapfel drücken. Deswegen, falls das Auge heute kleiner ist als sonst, nicht wundern. Es fühlt sich die ganze Zeit an, also ich spüre, dass da was drauf drückt. Das ist einfach jetzt schon seit Wochen und Monaten so. Und auch das macht was. Stress, Cortisol im Körper, mehr essen, auch das ist ein Faktor, kein Sättigungsgefühl zu haben.
Natürlich.
Stress. So.
Ja.
Und das dann halt zu merken und da versuchen, irgendwie einen Umgang mit zu finden, ist manchmal echt verdammt schwer, weil du sitzt dann einfach da, ich bin dann am Lernen oder ich bin am Arbeiten oder ich liege im Bett und ruhe mich gerade aus und schon wieder ist Hunger da und ich gucke so auf die Uhr und denke so, Gott, du hast doch vor 2, 3 Stunden erst was gegessen.
Mhm.
Und dann gibt es wieder Phasen in meinem Leben, wo ich mit ganz, ganz wenig auskomme, wo aus irgendwelchen Lebensumständen, aus irgendwelchen Gründen, die dann gerade gut funktionieren, ich halt mit geringeren Mengen auch gut hinkomme und nicht gleich wieder dieses überdimensionierte Hungergefühl habe.
Mhm.
Und ja, das ist dann halt so mein Thema mit Essen.
Ja.
Ne? Also.
Da hatte ich jetzt gerade tatsächlich direkt 2 Sachen im Kopf. Mhm. Und zwar, die erste war, dass ich ja zu diesem, du es ja gerade beschrieben hast, mit diesem Rhythmus, so, ne, du, wenn du so früh wach wirst, dann isst du um 9 Frühstück, um 12 Mittag, um 3 hast du wieder Hunger. Da ist ja mein Gedanke ja auch schon gewesen, dass das eigentlich gar nicht so verkehrt ist. Weil wenn man sich jetzt mal anguckt, wie die Ernährungsempfehlung ist, dann sagt man ja 3 Hauptmahlzeiten, 2 bis 3 Zwischenmahlzeiten. Und dieser Rhythmus, den du beschreibst, der passt da ja perfekt rein, weil dann hast du Hungerkapazität für deine 3 großen Mahlzeiten und halt auch Platz essenstechnisch für halt auch noch Zwischenmahlzeiten. Weil Zwischenmahlzeiten sind nicht Pflicht in diesem Programm. Das ist eine Empfehlung. Ne? Wenn sie Hunger haben, dann machen sie eine Zwischenmahlzeit. Und da ist halt der Punkt, den ich ja darin gesehen oder gefragt hatte, hast du dann so ein richtiges Hungergefühl, dass du mit einem Apfel auskommen würdest, wie es eine Zwischenmahlzeit halt sein würde? Oder bräuchtest du dann ein richtiges Gericht? Und ich glaube, deine Antwort war, dass du halt ein richtiges Gericht brauchst. Und das ist halt eben das Problem da drin, ne? Wo ich halt auch schon gesagt hatte, und das bringt mich dann zum zweiten Punkt, ich glaube, dass du aufgrund der ganzen Dinge in deinem Alltag, die du gerade bewerkstelligen möchtest, Studium, Podcast, Privatleben und Co., dass du so viel Last, sag ich mal, an Arbeitslast hast, dass dein Körper zu viel verbrennt an Energie und irgendwie versucht, das halt wieder reinzuholen. Weil du hast den arbeitslastigen Part und dann hast du ja aber auch den mentallastigen Part mit Erschöpfung und Druckgefühlen im Sinne von, du musst regelmäßig zum Sport und du musst dies und du musst das, weil du willst ja nicht dahin, wo du vor ein paar Jahren warst.
Ja.
Das macht natürlich irgendwie auch Druck und dann sind ständig vielleicht noch irgendwelche Verwandten, Bekannten, Beziehungspartner auch nicht so gut drauf. Das belastet einen auch und es gibt so viele andere Dinge, die einen mental belasten können. Dass das einfach ein Gedanke von mir war, dass dein Leistungsumsatz momentan einfach so groß ist, dass du einfach viel mehr Essen brauchst. Aber die Mengen, die du dann isst, sind dann, glaube ich, auch schon wieder zu viel, als dass es diesen Leistungsumsatz wirklich widerspiegeln würden.
Und das ist halt so das Ding. Ich habe ja schon verschiedene Varianten versucht und ich weiß, ich muss mich gerade bei solchen Dingen, also wenn ich einmal gelernt habe in meinem Leben, um Dinge hinzukriegen, also auch konsequent an Dingen dran zu bleiben und Co., ist ja für mich auch so ein Thema. Ne? Deswegen wir ja auch schon oft über dieses Ding gesprochen haben und ich da jetzt auch dran bin, mal zu gucken, ob ich irgendwie eine Diagnostik rankriege für ADHS. Ja. Das ist halt so, ich glaube, meine Haupttechnik ist, dass ich gelernt habe, ich nenne es immer, mich selbst zu verarschen. Ich weiß, wie Mechanismen bei mir funktionieren und entwickle dann Gegenstrategien, um quasi meinem Hirn vorzugaukeln, dass ich seiner Taktik nachkomme, es aber mit was anderes verarsche. Also indem ich beispielsweise diese andere, also in dem Moment, wo mein Kopf dann sagt, ich muss jetzt schon wieder was essen, ich dann halt statt den Nudeln, die ich mir jetzt eigentlich gern reindrücken würde, um mich so richtig satt zu fühlen, habe ich dann eine Zeit lang ja auch gut hingekriegt, mir zum Beispiel haufenweise Möhren, Gurken, keine Ahnung was vorzuschneiden, damit ich das Zeug futter in diesen Phasen.
Ja.
Habe ich meine Zeit lang gut hingekriegt. Du erinnerst das noch. Ich habe ja dann am Wochenende selbst diese Säcke, solche Beutel mit Möhren und Gurken mitgebracht.
Ja.
Weil ich mir dann halt dachte, okay, das Zeug reinzuballern ist 1000-mal gesünder als jetzt sowas super Vollwertiges. Und ich nehme dadurch wieder mehr Gemüse auf, habe wieder ein bisschen ausgewogenere Ernährung und Co.
Mhm.
Und es hat eine Zeit lang gut geklappt. Und ich kann gerade nicht ausmachen, woran und wann ich das wieder nicht durchgehalten habe. Es gab irgendwann wieder einen Knackpunkt und jetzt bin ich gerade wieder an so einem Punkt seit ein paar Wochen, wo ich merke, ich esse Gemüse und es macht so Puff. Fühlt. Es macht einfach Puff. Okay, ich esse eine Tonne Gemüse, es macht trotzdem Puff. Ich habe so eine Plauze dran, weil ich mich vollgestopft habe. Es macht trotzdem Puff gefühlt.
Mhm.
Wahrscheinlich ist das gerade so das Ding, ich krieg's gerade nicht gut hin, mein Hirn gut zu verarschen.
Ich habe gerade den random Gedanken gehabt, was mit Kaugummi kauen.
Nicht viel besser. Kaugummi kauen ist so ein Ding, das habe ich früher ganz oft gemacht, bis ich irgendwann eine Doku drüber gesehen habe, was das eigentlich für Auswirkungen auf uns hat.
Okay.
Und seitdem mache ich es nicht mehr.
Okay. Ich weiß noch, ich habe damals Kaugummi kauen für mich entdeckt, als ich so heftig mit der Panikgeschichte zu kämpfen hatte, also ständig Panikattacken gehabt habe, um den Spannungskopfschmerzen so ein bisschen entgegenzuarbeiten. Weil ich bin ja im Nacken komplett verhärtet und da ist ja sowieso alles Katastrophe. Und dementsprechend sind Spannungskopfschmerzen von Haus aus nicht weit weg. Aber je ängstlicher man ist und je unruhiger, und das ist man als neurodivergenter Mensch ja leider auch sehr häufig im Alltag, kann halt durch solche Symptome halt auch ganz schnell irgendwie eine Panikattacke kommen. Und da habe ich einfach gedacht, okay, wenn ich Kaugummi kaue, dann bin ich, also der Kiefer ist ja beschäftigt, da steht ja immer so ein Druckausgleich.
Ja.
Und den Gedanken, den ich dazu jetzt hatte, war, wenn du die ganze Zeit deinen Körper beschäftigt hältst, also ihn damit dann austrägst. Es gibt ja auch zuckerfreie und auch plastikfreie Kaugummis und Co. Aber gut, wenn du sagst, du hast da eine Doku gesehen, die dich von den Kaugummis weggeholt hat, möchte ich das nicht revidieren.
Gar kein Ding. Der Ansatz ist ja gut. Ich glaube, das, was du mit einem Kaugummi würdest machen wollen, ist bei mir das Wasser trinken. Ich habe einen extrem hohen Trinkwasserkonsum. Ich trinke unglaublich viel Wasser. Wenn ich früh aufstehe, ballere ich mir schon eine halbe Flasche rein. Also da rede ich von 1,5 Liter Flaschen. Und jeder Arzt, mit dem ich über die letzten Jahre immer dieses Thema gesprochen hatte, wenn ich dann mal in irgendwelchen Fragebögen gefragt wurde und ich dann so sage, naja, so 4-5 Liter am Tag bestimmt, da klappt vielen die Kinnlade runter, weil das einfach extrem viel ist im Vergleich zum Durchschnitt.
Ja.
Und ich kenne mich aber schon immer so. Ich habe das schon immer so gemacht. Ich habe schon immer so unglaublich viel Wasser getrunken. Klar, ich renne auch dementsprechend häufig auf Toilette, aber das war schon immer so ein Ding gewesen und auch da vermute ich tatsächlich einen Kompensationsmechanismus dahinter und auch, dass das irgendwas mit dem Thema Neurodivergenz zu tun haben könnte.
Ich verwette meinen Hintern darauf, dass du ADHS hast und dass es bei dir nur schwieriger zu diagnostizieren ist aufgrund bestimmter Thematiken aus der Kindheit, wie die gestellt und wie du dich halt verhalten hast.
Ich glaube, ich habe einfach ganz, ganz viele Mechanismen für viele Dinge entwickelt, weswegen es mir selber da auch schwerfällt, genau dahinter zu blicken.
Du hast praktisch das, was ich eben mit der Selbstmedikation, ich kann es nicht sagen. Was ich
Selbstmedikation?
Eben, genau, was ich da halt entdeckt habe, wie viele andere ADHSler, um dann auf eine Substanz zurückzugreifen, hast du in Verhalten umgewechselt sozusagen. Also du hast praktisch das getan, was man in der Verhaltenstherapie versucht und halt ganz alleine ohne Therapeuten, weil du irgendwann gedacht hast, okay, das und das ist irgendwie nicht so cool, ich brauche irgendwie eine andere Strategie.
Ja.
Also total schlau und auch voll intelligent und ich finde auch total bewundernswert, dass du davon selber diesen Impuls halt verspürst und da diese Dinge versuchst halt zu ändern und so, wenn ich das richtig verstanden habe, ja auch schon weit bevor du mal in eine Therapie gekommen bist.
Klar, also bevor das hat schon als Kind angefangen, ja.
Siehst du?
Ja.
Also das finde ich extrem bewundernswert und auch eine Sache, auf die du extrem stolz sein kannst, weil stell dir mal vor, du hättest das schon in der Kindheit zum Beispiel nicht irgendwie gelernt und hättest das erst durch die Therapie. Also dann hättest du ja diesen gleichen steinigen Weg gehabt, wie viele andere auch, die erst so spät auf diese Fährte gebracht werden, wie sie ihr Verhalten verändern können und was das halt für einen Impact haben kann.
Mhm.
Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass du ADHS hast. Und ich bin mir auch sehr, sehr sicher, dass du mit einer medikamentösen Einstellung, so rum funktioniert's, dass dir damit wirklich geholfen wäre.
Ich gehe auch sehr, sehr stark davon aus. Und ich denke auch, dass das eine große Auswirkung auch auf dieses Thema Essverhalten hätte.
Ja.
Ne? So, und
oh mein Gott, was mir gerade noch einfällt, jetzt fällt es mir gerade wie die Schuppen von den Augen. Du hast in diesem Jahr auch aufgehört, dein Antidepressiva zu nehmen. Und du bist, glaube ich, im Frühjahr damit ausgeschlichen. Und seit Sommer ist das mit deinem Essverhalten deutlich schwieriger.
Ja.
Kompensation, du hast es jetzt schon so oft gesagt.
Absolut, ja. Macht voll Sinn, das stimmt. Das habe ich komplett vergessen.
Wie gesagt, es fiel mir auch gerade so viel Schuppen von den Augen.
Das hatte ich ja von Mitte 24 bis Anfang diesen Jahres wieder genommen.
Ja.
Das macht immer sehr viel mit dem Essverhalten. Unbedingt voll.
Bei mir war es ja andersrum. Ich habe während der Einnahme von Antidepressiva zugenommen.
Mhm.
Aber das kommt da ja immer aufs Medikament an, was du nimmst und auch was für ein Körpertyp du bist. Also sprich, wie verarbeitet dein Körper das? Was für eine Nebenwirkung kannst du potenziell entwickeln oder nicht? Also nur weil es da steht, muss man das ja nicht automatisch haben.
Genau.
Und bei dir, also ich finde so rückblickend, macht das total Sinn, dass du mit dem Medikament aufhörst. Also sprich, die Depression, diese Trigger werden nicht mehr weiter unterdrückt. Du hast da keinen Filter mehr für und rutscht jetzt so in dieses Kompensationsverhalten.
Sehr, sehr gut möglich. Es kann sehr gut sein. Also ich weiß nur, dass immer, wenn ich Antidepressiva genommen habe, ich aufgrund dieser Nebenwirkungen, die man hat und die auch bei mir am Anfang zu einer Gewichtszunahme geführt haben, ich besonders darauf geachtet habe, was ich esse, damit ich diese Gewichtszunahme nicht habe.
Ja.
Und wahrscheinlich ist das dann einfach so ein bisschen eingebrochen, nachdem ich das nicht mehr genommen habe. Who knows? Wie gesagt, es ist immer, wir hatten dieses schöne Wort schon ein paar Mal, multifaktoriell oder multifaktorisch oder wie auch immer jetzt das richtige Wort ist. Irgendwas mit Multi und Faktor. So.
Ja.
Genau. Ja, auf jeden Fall.
Ich fühl's. Also das, was du beschreibst, es geht ja so ein bisschen in die Richtung von Binge-Eating. Also es ist nicht so ganz das, was man unter Binge-Eating versteht. Also das kenne ich von damals noch, dass ich manchmal wirklich richtig Anfälle von Binge-Eating hatte. Da habe ich wirklich mir alles Mögliche reingestopft, bis mir schlecht war und ich auch wirklich das Gefühl hatte, ich muss mich jetzt erbrechen. Und das waren dann auch Momente, in denen ich Angst hatte, an der Bulimie zu erkranken, weil ich auch den inneren Antrieb danach verspürt habe, das machen zu wollen, weil ich gerne meine Figur halten wollen würde und mich sehr schlecht gefühlt habe und auch sehr schambehaftet war, dass mir das jetzt passiert ist mit diesem Binge-Eating. Vielleicht auch schon zum wiederholten Male diese Woche. Und das Einzige, was mich da wirklich abgehalten hat, war das Bewusstsein darüber, dass wenn ich das mache, ich in ein krankhaftes Verhalten rutschen würde. Und B, natürlich die Tatsache, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, mit dem Thema Übergeben und Sensorik, dass ich halt wirklich versuche, meinem Körper so lange Übelkeit und Erbrechen zu unterdrücken, bis es wirklich nicht mehr anders geht. Also wenn der Körper erbrechen muss, dann tut er es.
Ja.
Da kann ich mich noch so lange wehren, wie ich will. Aber so lange, wie ich es unterbinden kann, versuche ich das halt. Und das ist halt die einzigen beiden Hinderungspunkte gewesen, nicht in eine Bulimie abzurutschen.
Ja.
Und ich, ja, also ich finde, Binge-Eating ist so ein Punkt, also es gab tatsächlich mal eine Zeit, wo das so heftig bei mir war, auch mit einem unausgeglichenen Ernährungsverhalten, dass ich nachts teilweise wach geworden bin und scheinbar schlafgewandelt bin und mir dann Süßigkeiten reingepfiffen habe.
Crazy, okay. Nee, das hatte ich noch nicht.
Und das ist mir dann auch nur aufgefallen, weil ich dann zum Beispiel so eine Packung Lachgummi abends aufgemacht habe und die war dann zum Beispiel noch dreiviertel voll. Und dann bin ich am nächsten Abend hin, wollte die Packung rausholen und dann war die fast leer. Und ich habe alleine gewohnt. Also da gab es niemanden, der da irgendwie hätte beigehen können.
Auch nicht deine Katze?
Nein, ich habe zu der Zeit ohne Katze gelebt.
Das war also mal ganz kurz so dieses, ich kenne da so ein kleines Tierchen, was sich gerne an Lebensmitteln bedient.
Nee, das war eine Zeit, also das war meine erste eigene Wohnung, das ist ohne Katze gewesen.
Ja,
auch tatsächlich etwas, also das war glaube ich die Phase oder die Zeit, wo es anfing mit Therapie und Co.
Also ich finde, wir sind, glaube ich, an einem Punkt, wo wir so ein bisschen in so eine Zusammenfassungsrichtung kommen sollten. Wir haben jetzt ganz schön viel erzählt von unseren Erfahrungsberichten. Und ja, ich glaube, für mich so ein wichtiger Punkt ist einfach nochmal so zusammenfassend zu sagen, dass so Psyche und Ernährung, also Essen, Essverhalten, unmittelbar miteinander verknüpft sind. Das können wir aus unseren Erfahrungen einfach nur wirklich da draußen jedem mitgeben. Und ich glaube, jeder, der sich das anhört, weiß das auch schon irgendwo. Und es hängt halt sehr viel davon ab, wie es dir geht, was du dann an Essen konsumierst, wie du es konsumierst und so weiter und so fort.
Ja, und was halt auch möglich ist.
Ja.
Also nochmal, um ein Beispiel reinzubringen, mir fällt auch auf, wenn ich meine Periode habe, mein Körper braucht eigentlich bestimmte Lebensmittel und möglich ist aber nur irgendwas Einfaches zu machen, was schnell geht oder in den Ofen einfach nur reinzuschieben ist, weil die Stimmung so im Arsch ist. Und ich finde, wenn alleine schon die Menstruation dafür ausreicht, das Essverhalten derart einseitig aussehen zu lassen, kann man sich ja, auch wenn man diesen Podcast jetzt vielleicht bis hierhin gelauscht hat oder auch nicht, vorstellen, wie es dann ist mit einer mentalen Erkrankung.
Ja. Also für mich ist ganz, ganz wichtig, an dieser Stelle vielleicht nochmal so zu diesem Punkt überzugehen, was wir aus unseren Erfahrungen mitgeben können an unsere Zuschauenden, Zuhörenden.
Mhm. Nee, finde ich total unlogisch, jetzt noch einen Ratschlag mitzugeben.
Also ein Ding, was mir sehr geholfen hat oder auch immer wieder hilft bei ganz, ganz vielen Themen, ist, ich habe immer die Vorstellung, es muss so und so aussehen, ich will das und das Endergebnis haben und so muss mein Essverhalten sein. Und ein Problem, was ich auch habe, was auch so ein bisschen in die neurodivergente Richtung gehen könnte, ist, dass ich es am liebsten sofort gleich genau so hätte und es mir unglaublich schwer fällt, das in kleinen Schritten anzugehen. Aber genau diese kleinen Schritte sind es. Also das ist wirklich so ein Tipp, den ich jedem Menschen nur mitgeben kann. Kleine Schritte gehen und sich Mini-Ziele setzen, Zwischenziele setzen und nicht sich hinzustellen und zu sagen, okay, ich will jetzt, wir haben jetzt Anfang Januar und ich will Anfang Februar Zielgewicht X haben, 10 Kilo runter haben oder so. Das ist einfach unrealistisch. Es ist zu viel, es ist einfach auch ungesund. Das sind ja so die Dinge, die man da ja auch dahingehend zumindest auch weiß aus Forschung, dass halt solche Dinge wie Gewichtszunahmen und Abnahmen für den Körper besser zu verarbeiten sind, wenn sie langsam funktionieren.
Das ist sonst einfach nur Stress.
Genau.
Richtig.
Und das ist halt so, wir hatten vorhin Stresshormone, Cortisol und so weiter angesprochen. Auch so ein Thema ist sehr, sehr förderlich. Das heißt, je ruhiger und bewusster ich Dinge angehe, je kleinere Schritte ich mache, desto eher ist die Chance, dass ich auch wirklich was verändern kann und mein Essverhalten in eine Richtung steuern kann, die mir gut tut.
Absolut. Es bringt nichts, sich an Neujahr dahin zu setzen und zu sagen, ich verzichte jetzt auf Zucker und am 1. Februar bin ich perfekt da drin.
Ja, so sieht's aus.
Das klappt nicht. Ja, ich habe es ja vorhin schon angeschnitten. Was mir geholfen hat so ein bisschen, ist das Wissen darüber, neurodivergent zu sein und einfach auch zu wissen, dass es nicht daran liegt, dass ich Dinge nicht essen kann oder wie, sondern dass es halt so eine Sache ist von, was schmeckt mir und was schmeckt mir nicht. Also sich selber besser kennenzulernen, heißt, sich auch mal die Zeit zu nehmen, bewusst mit sich selber in Verbindung zu kommen. Und bestes Beispiel ist für mich halt, dass ich ab dem Klinikaufenthalt gelernt habe, Tomaten auszuprobieren und halt 2 Jahre später Tomaten immer noch nicht mochte und fast mindestens 2-3 Mal die Woche Tomaten probiert habe. Ist halt nicht meins.
Ja.
Und das ist okay. Und das darf man für sich auch, ne, man darf sich da erstmal kennenlernen. Und wenn man weiß, da steckt halt eben auch noch so ein sensorischer Ick eben hinter, dann halt umso wichtiger, sich vielleicht, wenn man damit umgehen kann, eine Tabelle oder irgendwie ein Buch irgendwie vorzubereiten, wo man die Dinge, wie man sie mag, auflisten kann. Mhm. Vielleicht auch sein eigenes kleines Kochbuch, sage ich jetzt mal, oder Rezeptebuch irgendwie entstehen lässt, was auch immer griffbereit ist, wenn man vielleicht auch mal schlechte Phasen hat. Und wie gesagt, auch die Akzeptanz zu haben, wenn es nicht anders geht, dann ist Fertigpizza halt jetzt gerade eben die einzige Alternative. Auch wenn es unangenehm ist und wenn man sich schämt und wenn man sich blöd dabei vorkommt und denkt, man rollt die nächsten 4 Wochen durch die Gegend. Wir kennen das Gefühl und das ist nur schwer auszuhalten, aber wenn man nun mal eben nicht anders kann und nur überleben kann, dann kann man sich nicht zu einer großen Leistung aufbringen.
Und sich dazu zwingen, das bringt einfach nichts. Man schafft es dann halt einfach nicht.
Ja, ne? Genau.
Voll. Und ja, also ich glaube auch dieser Punkt mit Selbstwahrnehmung, also gerade das Thema, was ich vorhin angesprochen hatte, mit Hungergefühl, kein Hungergefühl zu haben und so weiter, da ist auch wirklich gut, einfach zu versuchen, hinzufühlen, hinzuspüren, wenn ich esse, langsam zu essen, auch so ein Ding.
Ja.
Je schneller ich esse, desto mehr schaffe ich natürlich reinzupacken, bevor mein Körper überhaupt ein Sättigungsgefühl entwickeln kann. Ist ja auch erwiesen.
Genau.
Dass erst so nach 20, 25 Minuten war, glaube ich, der Zeitraum.
Ja, 25.
wo man wirklich erst ein Sättigungsgefühl entwickeln kann. Deswegen ist dieses Langsamessen halt so wichtig. Ja. Und das ist auch ein Punkt, der mir regelmäßig passiert. Also den vergesse ich ganz, ganz oft. Und es gibt ganz, ganz viele Momente, wo ich es schaffe, ihn mir zum Glück mal wieder bewusst zu machen.
Vielleicht machen wir das in Zukunft einfach so. Du isst in meinem Tempo.
Ich glaube, wenn ich in deinem Tempo esse, schlafe ich dabei ein.
Aber das ist es. In 25 Minuten esse ich ganz gemütlich eine Portion.
Ja, ja. Und bei mir ist dann so dieses Ding, 25 Minuten, ich weiß, nach 10 Minuten ist das Essen schon, das ist zum Beispiel auch so ein Ding. Temperatur des Essens, warmes Essen auf dem Teller. Ich hasse es unglaublich, wenn ein Essen, was ich mir warm hinstelle, dann nach 25 Minuten halt eiskalt ist. Also ja, esse ich es allein schon aus dem Grund schon zügiger, weil ich es in einer gewissen Temperatur auch gerne esse.
Ja.
Auch so ein Punkt, der mit reinspielt bei mir.
Aber dann, also wenn ich das so richtig verstehe, dann isst du dein Essen wahrscheinlich ja auch kochend heiß. Und das soll man ja eigentlich auch nicht machen.
Kochend heiß würde ich jetzt nicht sagen. Also es ist schon auf einer essbaren Temperatur, weil ich will mir auch meinen Mund nicht verbrennen. Aber das Ding ist halt, wenn es auf einer essbaren Temperatur ist, ist der Weg zu, es ist gleich kalt, halt kürzer, als wenn es kochend heiß esse.
Ja, also ich kenne das und es auch da, ich gehe da voll mit. Weil wenn ich dann so bestimmte Sachen esse und die sind dann kalt, dann bin ich auch raus. Also dann mag ich auch nicht mehr essen. Ja. Aber das ist so ein kleiner Ansatz gerade gewesen.
Ja, total, total. So, es ist eine gute Idee. Also,
weil ich kau halt sehr viel, sehr gründlich. Mhm. Auch das hat seinen Ursprung, glaube ich, woanders. Und dadurch komme ich halt einfach automatisch auf meine 20, 25 Minuten mit dem Essen.
Ja.
So.
Ja, ich weiß. Also du sitzt meistens da, ist deine Portion noch und ich bin mit meiner schon lange fertig und kann schon andere Dinge tun.
Ja. Und das ist nicht mal nur ein Ding von dir und deiner Herausforderung. Das ist etwas, was ich schon mein ganzes Leben lang kenne und auch teilweise schon extrem für gejudged worden bin. Aber da stehe ich mittlerweile komplett drüber.
Ja, irgendjemand hat immer an irgendwas zu mäkeln, wie man was tut. Also von daher, echt.
Mhm.
So.
Ja.
Aber
in diesem Sinne.
In diesem Sinne, einen ganz kleinen Impuls würde ich an dieser Stelle gerne an unsere Zuhörenden und Zuschauenden nochmal rausgeben.
Okay, dann erzähl mal.
Also mir wäre es wichtig, dieser Podcast soll ja auch dazu dienen, euch ein klein bisschen anzuregen, was mitzugeben und vielleicht dazu anzuregen, bei gewissen Sachen ein bisschen hinzuschauen. Und ja, vielleicht könnt ihr ja mal hinspüren, ob es Lebensmittel gibt, die euch Sicherheit geben und uns das mal in die Kommentare schreiben. Würden wir uns auf jeden Fall sehr drüber freuen.
Kleines Beispiel, Kartoffelsuppe im Winter ist ein Gamechanger für mich, weil ich davon 3 Tage lang sicher, vielleicht sogar 4 Tage lang ein sicheres Mittagessen habe, ohne mir Gedanken darum machen zu müssen, was esse ich die nächsten 3, 4 Tage, ist es ausgewogen oder nicht. Es ist einmal gekocht, für 4 Tage zugänglich, lässt sich schnell aufwärmen, perfekt.
Zum Bleistift, ja, total, genau. Aber wir wollen euch nicht beeinflussen, schreibt euch was Eigenes
auf
in die
gar
Kommentare.
Fall.
Ja.
Steht überall, naja, Kartoffelsuppe.
Genau.
Oder Tomatensuppe. Oder Kohlrabi-Suppe. Oder Grünkohlsuppe.
Es gibt so viele Suppen und Eintöpfe. Und gerade zur Winterzeit liebe ich das Zeug ja auch. Das ist ja einfach geil.
Ja, aber wir schweifen schon
wieder
ab.
Genau, wir schweifen ab. Ja, also wie wir gemerkt haben, ist Essen nicht nur eine körperliche Geschichte, sondern auch eine sehr, sehr emotionale. Wenn du dich in etwas wiedererkennst von dem, was wir heute erzählt haben, du bist nicht allein damit. Jeder Mensch hat seine Geschichte mit Scham, mit Essen, mit Kontrolle und so weiter und so fort. Und all diese Geschichten sind valide. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere doch gerne unseren Podcast und teile diese Folge mit einem Menschen, für den Essen auch ein sensibles Thema ist. Wie schon angekündigt, setzen wir in der nächsten Folge das heutige Thema fort, indem wir über das Thema Körperbild und Selbstwahrnehmung sprechen wollen. Also darüber, wie wir uns selbst wahrnehmen und was das mit mentaler Gesundheit zu tun hat. Danke, dass ihr zugehört habt. Startet gut ins neue Jahr und dann sehen wir uns in 2 Wochen, beziehungsweise hören uns in 2 Wochen wieder. Cut, stopp. Sorry für diese kleine Unterbrechung. Diese Aussage stimmt nicht mehr ganz. Wir haben gemerkt, dass wir ein 2-wöchentliches Pensum zum Releasen, Editen, Aufnehmen, Cutten, Social Media und Co. einfach nicht gestemmt kriegen zu zweit. Wir reden hier ganz viel von mentaler Gesundheit und auf genau die müssen wir achten. Deswegen ab sofort erscheinen unsere kommenden Folgen immer am 1. Donnerstag eines Monats, beginnend mit Folge 9 im Februar. Und wir hoffen, ihr verzeiht uns diese kleine Änderung. Und ja, jetzt geht's weiter mit dem Abspann. Ciao.
Bis dann.